Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Weltkulturerbe oder kirchliche Autonomie. Der Künstler Michael Triegel hat im Naumburger Dom einen Kranachaltar mit einem neuen Bild ergänzt. Das löste eine heftige Debatte aus und der Streit hält seit Monaten an. Und das Welterbekomitee droht sogar mit der Aberkennung des verliehenen Titels. Um barmherzige Hausherren, kirchliche Immobilienbesitzer stellen sich gerne in der Öffentlichkeit sozialer als andere an. Der Schein trügt nicht selten, wie etwa in einer Wohnanlage in Berlin. Dort lernen Seniorinnen und Senioren die evangelische Hilfswerksiedlung von ihrer kalten Seite kennen. Und Vorbildgemeinde Miesau. Die EKD hat Leitlinien für Klimaschutz in ihren Kirchen und Gemeinden verabschiedet. Der kleine Ort Miesau in Rheinland-Pfalz liegt bereits im Trend, ist seit 2005 klimaneutral. Seine fotografisch anmutenden Bilder mit christlichen Motiven irritieren und faszinieren. Mit seinem neuesten Werk hat der Leipziger Künstler Michael Triegel allerdings einen regelrechten Streit entfacht für diejenigen, die nicht eingeweiht sind. Es geht um den Marienaltar im Naumburger Dom aus dem 13. Jahrhundert. Ihm wurde von der UNESCO der Status eines Weltkulturerbes verliehen und der Altaraufsatz, der von Lukas Cranach stammt und dessen Mittelteil zerstört war, wurde durch ein Bild des Leipziger Künstlers Triegel ergänzt. Das Welterbekomitee der UNESCO droht jetzt sogar mit der Aberkennung des Titels. Ein Symposium in der vergangenen Woche zeigte, wie verhärtet die Fronten sind. Aber hinter dem Streit steckt auch eine grundsätzliche Debatte um Welterbe, Denkmalpflege und Autonomie der Gemeinden, wie Carsten Dippel berichtet.
Wer durch die enge Pforte in den Westchor des Naumburger Domes tritt, wird sogleich eingenommen von einem imposanten Altar. Auf einem steinernen Block thront eine mächtige, dreiflügelige Retabel, wie ein Altaraufsatz in der Fachsprache heißt. Zur linken und rechten Zeugnisse aus der Werkstatt Lukas Cranach des Älteren. Das Mittelbild, das sich mit einer Figurengruppe auf goldenem Grund harmonisch einfügt, irritiert erst auf den zweiten Blick. Hinter Maria, die dem Betrachter etwas unbeholfenes Jesuskind entgegenstreckt, steht ein Mann mit roter Basecap. Neben ihm Dietrich Bonhoeffer und weitere Figuren der Gegenwart.
Der Maler Triegel ist ein Künstler, der polarisiert,
sagt Dombaumeisterin Regine Hartkopf.
Es gibt viele, die finden es ganz toll und viele, die finden es unmöglich. Und zwischen diesen Polen bewegen wir uns.
Triegel trifft Cranach. Es war ein Coup, den das Domstift Naumburg gelandet hat. Michael Triegel, Maler der Leipziger Schule, ergänzt das in den Wirren der Reformation verloren gegangene Mittelbild eines alten Cranach-Altars. 2 Jahre hat der für seine ikonografischen Werke geschätzte Triegel an diesem, seinem 7. Altarbild gearbeitet. Wo könnte der Triegel-Cranach-Altar besser aufgehoben sein als im Westchor des Naumburger Doms? Dachte man sich zumindest in Naumburg. Doch die produktive Spannung, die die Zusammenkunft von Triegel und Cranach beim Betrachter erzeugt, rief das Welterbekomitee der UNESCO auf den Plan.
Man kommt rein und wird zunächst einmal, ich sage es jetzt mal plakativ, erschlagen. Das ist nicht das Herz des Westchors, der dann eingetragen wird.
Sagt Manfred Schuller, Professor für Baugeschichte und Denkmalpflege an der TU München. Er ist einer der Monitore, der Beobachter des deutschen Zweigs von ICOMOS, die beratende Organisation für das UNESCO-Welterbe mit Sitz in Paris. Schuller sieht durch die Aufstellung des Altars im Westchor den Welterbestatus des Doms in Gefahr. Stein des Anstoßes ist nicht der Altaraufsatz selbst, sondern der Ort. Denn der imposante Flügelaltar stiehlt einem anderen Werk, das ins 13. Jahrhundert reicht und das Naumburg in aller Welt bekannt gemacht hat, die Show. Es geht um das Werk des unbekannten Naumburger Meisters, der um 1240 diesen Raum mit seinen Glasfenstern und der berühmten Figurengruppe um Uta und Eckehart geschaffen hat. Horst Bredekamp, Professor für Kunstgeschichte an der HU Berlin.
Der Westchor ist ein einzigartiges Ensemble in der europäischen Kunstgeschichte allgemein, aber insbesondere des Mittelalters. Die Figuren vollführen über den Köpfen der Besucher ein Theater, das so kontrovers und so komplex ist, dass es einen ergreift.
Allein für dieses Ensemble im Westchor des Doms, das seinesgleichen sucht, ist Naumburg überhaupt in einer denkbar knappen Entscheidung 2018 auf die erlesene Liste des Welterbes gesetzt worden. Schon früh, als die Pläne zum Altar bekannt wurden, haben Fachleute wie Manfred Schuller vor dem Szenario gewarnt, das nun eingetreten ist. Nur wenige Tage bevor Anfang Juli der Trigl-Kranach-Altar aufgestellt und in einem ökumenischen Gottesdienst geweiht wurde, hat die UNESCO in einem Schreiben an den deutschen Botschafter klargemacht, dass der Altaraufsatz an diesem Ort nicht bleiben könne. Andernfalls drohe die Aberkennung des Welterbetitels. Domstiftsdirektor Holger Kunde, der Initiator des Altarprojekts, versteht die ganze Aufregung nicht.
Wir haben das Retabel vollkommen reversibel gestaltet. Es gibt keinen Eingriff in die Substanz. Und für den Gebrauch einer Kirche kann man doch jetzt nicht ernsthaft das Aufsetzen eines Retabels verwehren.
Das einzigartige Ensemble aus Stifterfiguren, Glasfenster und deren Wirkung im Raum, diese sensible Einheit, sei durch die Aufstellung des Flügelaltars empfindlich beeinträchtigt, sagt Manfred Schuller. Für ihn ist die Sache daher eindeutig.
Der Eintragungstext, der allen vorliegt, der ist bindend. Und da steht nichts von einem Altar von Kranach oder sowas, sondern da wird ganz eindeutig auf diese schmale Zeitschrift des Naumburger Meisters fokussiert. Nur deswegen ist es eingetragen worden.
Für den Domprediger Michael Bartsch geht es hier jedoch nicht um die vor allem für den Tourismusstandort Naumburg so wichtige Frage des Welterbetitels, sondern um die Sakralität des Kirchenraumes und seine liturgische Nutzung.
Der Westchor ist ein Raum gewesen, dem die Mitte fehlte. Und wir sehen jetzt oder erleben jetzt auch in dem, wenn wir jetzt dort singen und beten und zusammen sind, dass diese Mitte jetzt vorhanden ist. Es ist eine neue Dichte entstanden und auch die Stifterfiguren selbst haben eine neue Einordnung erfahren in meiner Wahrnehmung. Und wir erleben jetzt, dass sich alles um dieses Zentrum schart. Und das ist eine große Freude für uns und eine schöne Verdichtung dessen, was wir glauben, ja.
Im Streit um Welterbe oder Altar stecke sehr viel Emotion, sagt Dombaumeisterin Hartkopf.
Wir leben an einem Ort, der auch lebendig bleiben soll. Und lebendiges Erhalten von Kulturgut heißt, damit auch in unserer Zeit zu arbeiten. Der Aufsatz ist so respektvoll und reversibel, wie man sich das nur vorstellen kann, gearbeitet worden. Das finde ich grundsätzlich sehr spannend, egal wie man das Ergebnis, ob man das nun besonders schön oder weniger schön findet.
Eine Einschätzung, die der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, der die Argumente des Welterbekomitees nachvollziehen kann, durchaus teilt.
Ohne ein Retabel auf dem Tisch findet der Raum kein Zentrum. Die Glasfenster stehen ganz für sich. Der Raum braucht eine Mitte. Davon bin ich überzeugt.
Wie verhärtet die Fronten sind, wurde vergangene Woche auf einem Symposium in Naumburg deutlich. Vertreter von ICOMOS waren nicht dabei, doch es war jede Menge Polemik zu spüren, die der inszenierten Autorität einer Verwaltung galt, wie es ein Redner ausdrückte. Wir gegen die Wagenburg-Mentalität. Skizziert wurde das Bild einer selbstverliebten, abgehobenen und politisch instrumentalisierten Institution, die keine Eignung habe, über die Gegebenheiten vor Ort zu befinden.
Es geht hier nicht primär um Kranach und Trigl. Das ist eigentlich der Nebenschauplatz. Es geht, wer hat hier die Autorität, etwas zu entscheiden?
Die Gemeinde müsse letztlich entscheiden, wie sie mit dem Altar im Westchor umgehe, sagt Regionalbischof Johann Schneider. Vor dem Aufsetzen des Retabels sei dieser Raum leer geblieben, ohne richtige Funktion.
Der Zweck dieses Domes ist nicht, dass er in einer Welterbeliste ist, sondern der Zweck dieses Domes ist Menschen, die rein und rausgehen und getröstet, geheilt, gestärkt, ermutigt und so weiter. Das ist der einzige Zweck dieses Baus. Dieses Haus ist nicht gebaut worden im 12. Jahrhundert, damit Leute sich sozusagen Figuren anschauen, sondern der Zweck dieses Gebäudes ist eine Kommunikation zwischen Himmel und Erde. Und da würde ich sagen, sind Titel Schall und Rauch.
Manfred Schuller von ICOMOS hält dem entgegen.
Das dürfte die ICOMOS und auch die UNESCO überhaupt nicht interessieren, wie viele Leute da meinen, man muss dem jetzt einen liturgischen Mittelpunkt geben. Naumburg spielt hier auf Weltebene, nicht auf einer Ebene von Sachsen-Anhalt oder auf Deutschlands Ebene.
Wie es weitergeht, ist völlig offen. Vor die Wahl gestellt, ob Welterbetitel oder Altar, ist die Position des Domstifts klar, so Holger Kunde.
Für Naumburg ist der Welterbetitel besonders wichtig. Für eine kleine Stadt wie Naumburg würde das Fehlen des Labels zu einer Herabstufung führen. Das würden wir nicht verantworten wollen, sondern wir würden in dem Fall, wenn tatsächlich das Komitee so entscheidet, einen anderen Standort nehmen.
Der Kranach-Triegel-Altar wird nun erst einmal wieder abgebaut, denn er tritt in diesen Tagen eine Wanderschaft an, die auch als Werbetour verstanden werden darf.
Zum Streit um den Triegel-Kranach-Altar im Naumburger Dom, Carsten Dippel berichtete. Die beiden großen Kirchen in Deutschland zählen auch mit zu den großen Immobilienbesitzern. Heißt das auch, dass sie als Hausbesitzer von abertausenden Wohnungen sozialer sind, weniger profitorientiert handeln als andere Anbieter? Diese Frage stellt sich etwa im Berliner Stadtteil Wedding. Dort erleben Seniorinnen und Senioren, die in einer großen Wohnanlage leben, die evangelische Kirche als hartherzige Hausherrin. Ralf Hutter ist dem um die Cafeteria nachgegangen.
Ja, das sind also der Außenplatz der Cafeteria.
Dorothee Albrecht steht im parkähnlichen Innenhof ihrer Wohnanlage auf einer kleinen Terrasse, die zu einem Raum gehört, der offiziell Cafeteria heißt. 2014 zog sie hier ein, als sie 60 Jahre alt war und nach einer Wohnung für einen stressfreien Lebensabend in einem sozialen Umfeld gesucht hatte.
Die Struktur, die Idee des Hauses ist eigentlich eine sehr schöne. Wenn man durch die Gänge geht, man hat noch eine Ahnung oder das Gefühl, dass ich mal wirklich einen Kopf gemacht wurde, wie ein Seniorenhaus kommunikativ sein kann, dass hier Treffmöglichkeiten sind.
Die Wohnanlage im Berliner Stadtteil Wedding gehört der Stiftung Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg. Laut deren Satzung handelt es sich um eine landesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts, die an die evangelische Kirche gebunden und Mitglied in deren diakonischem Werk ist. Offiziell betreibt die Stiftung hier eine Seniorenwohnanlage. Doch die Bedürfnisse alter Menschen seien längst unter die Räder gekommen, sagt Dorothee Albrecht. Soziale Infrastruktur gäbe es in der Wohnanlage kaum noch und Anliegen der Mieterschaft würden verschleppt oder ganz ignoriert. Der größte Dauerbrenner ist wohl die erschwerte Nutzung der Cafeteria für hausinterne Kaffeekränzchen, obwohl der Raum genau dafür da ist. Der Kampf um diese Nachbarschaftstreffen zieht sich seit 2018 hin. Damals gab es diese selbstorganisierten Zusammenkünfte einige Male montags, doch da konnten immer wieder manche Leute nicht kommen. Also beantragte Albrecht bei der Hausverwaltung die Verlegung auf den Samstag. Zitat:
Am Wochenende sind etliche der Hochbetagten, ganz ohne Termine, besonders einsam. Wir möchten mehr Nachbarn aus der vielbeklagten Isolation holen. In den letzten Jahren sind, bedingt auch durch eine neue Bewirtschaftung der Anlage, die innovierenden, lebenskraftstärkenden Anregungen, die besonders für alte Menschen unverzichtbar sind, zum Nachteil der alten Mieter deutlich geringer geworden und wurden zum Teil auch von der Verwaltung selbst eingestellt.
Die Hausverwaltung obliegt der Hilfswerksiedlung, dem großen Immobilienunternehmen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Es verlangte für die Samstagstreffen zunächst ein Nutzungskonzept, obwohl es sich nur um eine Terminverlegung handelte. Dann hieß es ohne Erläuterung, die Cafeteria solle nur benutzt werden, wenn die Hauswarte in der Wohnanlage sind. Die Sammlung von über 70 Unterschriften änderte nichts. Fast ein Jahr nach dem Antrag auf Terminverlegung wandte sich ein Bewohner an eine Antidiskriminierungsberatungsstelle für alte Menschen. Sie schrieb innerhalb von 3 Monaten 3 Briefe an die Hausverwaltung. Der Schriftverkehr liegt im Deutschlandfunk vor. Darin mahnten die Fachleute unter anderem ein Leitbild selbstbestimmter Teilhabe im Alter an. Vergeblich. Die Beratungsstelle der Landesvereinigung Selbsthilfe zieht auf Deutschlandfunk-Anfrage folgendes Fazit:
Die Kommunikation mit der Hilfswerkssiedlung GmbH verlief zu Beginn schnell und ausführlich. Zu bedauern ist jedoch, dass die Hilfswerkssiedlung kein klärendes Gespräch oder eine alternative Lösung angeboten hat.
Im Juli 2019 wandte sich derselbe Bewohner an die Stiftungsaufsicht des Berliner Senats. Doch auch deren Vermittlung blieb weitgehend fruchtlos, wie ihr Schriftwechsel mit der Stiftung zeigt. Mittlerweile ging es auch um Protokolle von Sitzungen des Stiftungsvorstands, in denen nach eigener Aussage über die Raumvergabe und eventuell alternative Pläne für den Raum gesprochen worden war. Deshalb wandte sich der Bewohner ebenfalls noch 2019 an die Berliner Datenschutzbehörde, die auch für die Informationsfreiheit zuständig ist. Die Stiftung unterliegt dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz, wollte aber die angefragten Dokumente nicht herausgeben, weil sie Personendaten und Geschäftsgeheimnisse enthielten. Die Datenschutzbehörde teilt gegenüber dem Deutschlandfunk schriftlich mit, dass sie diese Haltung nach wie vor als rechtswidrig ansieht. Diese ganze Odyssee durch mehrere Einrichtungen brachte aber eine Neuerung für die Nachbarschaftsgruppe. In einem Brief an die Antidiskriminierungsberatungsstelle schrieb die Hausverwaltung, die Gruppe könne sich in einer der Sitzgruppen auf den Fluren treffen. Das tat die dann auch, erstmals im Oktober 2019. Albrecht führt zu der Sitzgruppe im Flur ihres Hauses, wo sich die Gruppe etliche Male getroffen hat.
Die Nachbarschaftstreffen, die Gruppen sind halt so, dass sie einen richtig guten Zuspruch haben und dass das bis zu, sag ich mal, 20 Leuten geht. Wir haben unten später gar keinen Aushang mehr gemacht, weil das dann auch zu viele Leute wären, weil sich so viele Leute hier nicht treffen können und wir keine vernünftigen anderen Räumlichkeiten haben.
Neben der Sitzgruppe ist einer der Fahrstühle, der immer wieder laut knallt. Zudem sei es hier oft kalt und zugig. Der Bewohner Joachim Liedke schildert weitere Probleme dieses Treffpunktes.
Wenn man schlechte Deutschkenntnisse hat, also versteht man da gar nichts. Ich habe ja, sag mal, als Jünger und, sag mal, ohne Verständigungsschwierigkeiten manchmal Probleme, da Gesprächen zu folgen. Das halt so unheimlich. Leute mit Hörgeräten haben dann natürlich auch Schwierigkeiten, weil das natürlich überall verstärkt wird. Das wäre natürlich dann in der Cafeteria anders, weil man da eine andere räumliche Aufteilung hat.
Albrecht legt 4 separat unterschriebene, gleichlautende persönliche Erklärungen von 2021 vor, in denen, so wörtlich, Mieterinnen mit Migrationshintergrund sich für Treffen in der Cafeteria aussprechen, um ihre häuslichen Kontakte und ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, sowie um sich weniger ausgegrenzt zu fühlen. Joachim Liedke stellte ebenfalls 2021 einen neuen Antrag für die Nutzung der Cafeteria an den Samstagen. Nachdem er von der Hausverwaltung monatelang hingehalten worden war, erhielt er eine unbegründete Absage, die aus einem einzigen dürren Satz bestand. Mehrere, zum Teil sehr mobilitätseingeschränkte Mieterinnen kritisieren, dass es in der Wohnanlage nicht genug Freizeitangebote gebe. Zum Beispiel Norma Stocker, die sich auf die Infokästen bezieht, die in der Wohnanlage hängen.
Und dann steht auf dem Schild auch, hier sind sie gut untergebracht und können an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. Wo sind die? Stimmt alles nicht.
Stocker und Albrecht haben den Eindruck, dass Selbstorganisierung hier unerwünscht ist, denn Stiftung und Hausverwaltung verweisen in Briefen gerne auf die wenigen sozialen Angebote der Pfarrerin, die in der Wohnanlage aktiv ist. Genug Stoff also für ein Interview mit der Hilfswerkssiedlung. Doch das Wohnungsunternehmen von Berlins Evangelischer Kirche lehnt ein Interview zu den jahrelangen Bemühungen der Nachbarschaftsgruppe ab. Schriftlich teilt sie mit:
An unserer Haltung und Sichtweise hat sich nichts geändert. In diesem Sinne besteht kein weiterer Klärungs-, Vermittlungs- oder Handlungsbedarf.
Auch der Stiftungsvorstand lehnt ein Interview ab. Das macht die Sache für die Evangelische Kirche noch brisanter, denn Vorstandsvorsitzender ist mit Martin Kirchner der Superintendent, also der oberste Funktionär des Kirchenkreises Berlin-Nordost. Und Kirchner ist nicht der einzige in die Sache involvierte Kirchenfunktionär. Berlins Bischof Christian Stäblein war schon 2019 über die Probleme der Nachbarschaftsgruppe informiert worden. Im Juni 2022 nahm er an der 750-Jahr-Feier der Stiftung Hospitäler in der Wohnanlage teil und leitete den Festgottesdienst. Dorothee Albrecht berichtet, dass sie bei der Feier mit ein paar Leuten ein großes doppelseitiges Flugblatt verteilt habe, das die Überschrift trägt: Hilferuf von Seniorenmietern. Kurz darauf habe sie das Flugblatt dem Bischof geschickt, verbunden mit eindringlichen Bitten, sich ihrer Probleme anzunehmen. Die Antwort von dessen persönlicher Referentin lautete:
Bischof Stäblein hat sich bei Superintendent Kirchner eingehend über die von Ihnen erhobenen Vorwürfe erkundigt. Er hat dadurch erneut den Eindruck gewonnen, dass die von Ihnen angesprochenen Themen seitens der Stiftung und der Hausverwaltung angemessen geregelt sind. Bischof Stäblein bittet nun seinerseits im Sinne einer guten geistlichen Gemeinschaft darum, aufeinander zuzugehen und auf die von Ihnen gewählte konfrontative Form der Kommunikation zu verzichten, die Stiftung, Hausverwaltung und auch den Bischof selbst in unangemessener Weise darstellen.
Der Konflikt dauert an. Über den sozialen Anspruch der evangelischen Kirche im Allgemeinen und ihrer Wohnungsunternehmen im Besonderen können viele Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage nicht einmal mehr müde lächeln.
Aus Berlin, Ralf Hutter. Die EKD will ihr Engagement für mehr Klimagerechtigkeit verstärken und im eigenen Einflussbereich auch mehr Verantwortung übernehmen. Kürzlich auf ihrer Synode in Magdeburg hat sie Leitlinien für mehr Klimaschutz in ihren Kirchen und Gemeinden angestoßen und Landeskirchen haben entsprechende Gesetze verabschiedet. So gehört bereits die Kirchengemeinde Miesau im Landkreis Kaiserslautern in der Pfalz zu den zukunftsweisenden Gemeinden. Sie ist bereits seit 2005 klimaneutral. Wie das geht, zeigt Stefan Wirbelauer.
Es ist so ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe jetzt kein Gas, kein Öl verbrannt, um das Kriege geführt wird in der Welt. Das hat ja auch einen friedensethischen Aspekt. Und das Finanzielle ist natürlich für die Kirchengemeinde tatsächlich ein Gewinn. Insofern, dass sie, wenn sie nicht investiert hätte vor 17 Jahren, heute im Grunde bankrott wäre. Ja. Die Energiekosten würden die Kirchensteuereinnahmen auffressen.
Sichtlich zufrieden sitzt Andreas Rummel auf einer der 22 Holzbänke in der kleinen Bauernbarockkirche. Fast 20 Jahre war er hier Pfarrer und Klimaschützer. Er hat sich dafür eingesetzt, dass das Pfarrhaus die Kirche mitbeheizt und dass die bunten Kirchenfenster dreifach verglast wurden.
In der Kirche war vorher eine Elektroheizung unter jeder Bank 1000 Kilowattstunden. Die hat im Jahr 20.000 kW verbraucht bei roundabout Stromkosten 30 Cent pro Kilowattstunde, also 6.000 Euro im Jahr. Inzwischen können wir die Kirche mit 600 bis 700 Euro im Jahr beheizen. Die Fenster sind jetzt energetisch so, dass keine Wärme mehr verloren geht. Und man sieht es ja auf den Bildern, wunderschöne moderne Glaskunst von Professor Johannes Schreiter.
Unter jeder zweiten Holzbank strömt die Wärme vom Pfarrhaus aus der Pelletsheizung und der Solarthermie in die Kirchenräume. An diesen Rohren hängt auch die Kita direkt nebenan.
Und dann haben wir im gesamten Kindergartengebäude, sind zwei Gebäudeteile, alter Neubau, 102 Neonröhren durch LEDs ausgetauscht. Und das hat nochmal im Energieverbrauch allein für die Beleuchtung 70% Energie eingespart.
Auf den ersten Blick sieht man nichts von der Klimaneutralität. Aber mit Blick zum Himmel sieht man einen Großteil der solaren Energieversorgung. Auf dem Dach des Pfarrhauses sind Solarkollektoren und auf der Kita eine Photovoltaikanlage. Nur zusammen mit dem Kirchenvorstand war das alles möglich. Manfred Brill war sofort ein Mitstreiter für das gemeinsame Ziel Klimaneutralität.
Für mich ist das immer wieder hier, wenn ich hier in die Kirche komme, ein angenehmes Gefühl, dass man daran beteiligt war, hier so viel zu erreichen. Man muss auch sagen, die Aspekte von diesem Wärmesystem, die sind auch nachhaltig und auch, sag ich mal, die Kirchengemeinde weiterhin auf eine gute finanzielle Basis zu stellen, ne?
Pfarrer Andreas Rummel ist jetzt Dekan des Kirchenbezirks Neustadt an der Weinstraße. Er wünscht sich, dass viele Gemeinden dem guten Beispiel Miesaus folgen. Seit Oktober ist Miriam Laubscher die neue Seelsorgerin der klimaneutralen Gemeinde.
Es ist sehr schön, vor allem auch, weil ich hierher komme und schon vieles bereitet ist, wo einfach auch in meinem Interesse ist. Also Umwelt, Klima und ja Erhaltung der Schöpfung ist einfach etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wenn gerade Kirchen das nicht macht, wer soll denn dann auch damit anfangen?
Die klimaneutrale Gemeinde Miesau, für viele Gemeinden der Landeskirche ist sie zukunftsweisend.
Ein Beitrag von Stefan Wirbelauer. Und damit geht für heute unsere Sendung zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Lebenszeit und meinem Kollegen Sören Brinkmann.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.